Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zum ersten Petrusbrief, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3. Wir lesen ab der zweiten Hälfte von Vers 16 und Vers 17. 1. Petrus, Kapitel 3, der zweiten Hälfte von Vers 16. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und König, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir deine Jünger, deine Schüler, ja, dass wir dein sein dürfen. Und wir bitten dich, sieh uns gnädig an und sei jetzt auch an dieser Stunde unser Lehrer und Meister und unterrichte uns, damit wir dieses Wort, das wir gerade gelesen haben, beherzigen und danach leben, auf dass wir einen guten Wandel in Christus haben. Darum bitten wir dich, Herr, um deines Namens willen, segne uns doch. Das bitten wir, Herr, in deiner großen Gnade, dass du uns erhörst. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Was wir hier in diesem kurzen Abschnitt lernen, hätte ich auch eigentlich schon letzten Sonntag mitbehandeln können, aber ich habe mich dazu entschieden, dass das, was hier gesagt wird, so wichtig ist, dass ich mich extra mit euch damit beschäftigen möchte. Denn was wir hier lernen ist, ja, man könnte sagen, die Lehre des guten Gewissens und etwas, was vielleicht vernachlässigt wird in der Lehre. Und ich hoffe, du hörst aufmerksam zu, denn es ist so wichtig, dass du die Lehre des guten Gewissens verstehst und dass du ein gutes Gewissen hast. Und darum das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist: habe ein gutes Gewissen. Habe ein gutes Gewissen. Lest nochmal mit mir, Vers 16, da heißt es: und habt ein gutes Gewissen. Habt eines, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. So, Petrus schreibt an Christen, die verlästert werden. Man redet Übles über sie. Man stellt es so dar, als seien diese Christen Übeltäter. Und wir haben uns ja einmal bereits damit beschäftigt, was so Christen vorgeworfen wurden. Atheismus, weil sie die Götter ja nicht verehrten. Anarchismus oder Terrorismus, weil sie angeblich Staatsfeinde waren, weil sie den Kaiser nicht als ihren Gott anbeteten. Sogar Kannibalismus, weil wir Abendmahl feiern, wo die Ungläubigen denken, wir essen tatsächlich von einem Menschen Blut, trinken Blut und essen den Leib. Oder generell Unmoral wurde den Christen vorgeworfen, Inzest, weil wir uns Brüder und Schwestern nennen und uns wie eine Familie verhalten, um nur ein paar dieser Anklagen zu nennen. Und das führte zu üblen Anklagen und sogar zu Übergriffen. Und Petrus hat uns bereits gesagt, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt unter anderem, dass wenn jemand etwas Böses gegen uns sagt, wir nicht mit bösen Worten antworten sollen, sondern wir sollen viel mehr segnen. Und wenn Menschen uns Böses antun, dann sollen wir ganz im Gegenteil dann eifrig sein, ihnen Gutes zu tun. Und wir sollen keine Angst haben davor, was sie uns androhen, sondern wir sollen den Herrn Jesus Christus weiter heilig halten in unserem Herzen. Und heute Morgen sehen wir, dass noch etwas anderes sehr wichtig ist, wenn wir verlästert werden, wenn wir angegriffen werden, nämlich habt ein gutes Gewissen. Es gibt Menschen, die reden Übles über euch, sie sagen, ihr seid Übeltäter. Petrus sagt dir, du aber sollst ein gutes Gewissen in dir haben. Du sollst wissen, wie es wirklich ist. Wenn sie dich als Übeltäter beschimpfen, so sollst du ein gutes Gewissen haben, weil du weißt, das, was sie sagen, ist nicht wahr. Es ist Lüge. Es ist ein falsches Zeugnis, das sie über dich verbreiten. Und darum stellt sich heute Morgen diese Frage. Sag mir, hast du ein gutes Gewissen? Hast du ein reines, ein gutes Gewissen? Und was ist denn überhaupt ein Gewissen? Was meint das überhaupt? Das griechische Wort für Gewissen könnte man eigentlich wörtlich einfach so übersetzen, Mitwissen. Mitwissen. Gott hat den Menschen mit einer Fähigkeit geschaffen, dass sie Mitwissen haben. Sie haben die Befähigung, gut von böse zu unterscheiden und darüber zu urteilen. Sie haben Mitwissen mit Gott. Diese Urteilsfähigkeit trägt jeder Mensch in sich. Man könnte sagen, jeder von uns trägt einen Richter in seiner Brust. Alle Menschen haben diese Befähigung, aber nicht bei allen Menschen ist diese moralische Gerichtsinstanz, die in uns wohnt, gleich stark ausgeprägt und gleich richtig. Denn du musst wissen, die Gottesebenbildlichkeit, in der wir ursprünglich geschaffen worden sind, ist ziemlich verkommen in uns. Wie eine Ruine von einem eigentlichen Schloss oder einer Burg. Ansatzweise ist noch zu erkennen, was das mal war, aber unser Gewissen ist so verdorben, so verdreht und so schwach, dass da ja manchmal noch sehr mickrige Überreste von diesem Gewissen noch da sind. Aber in der Regel gibt es noch diese Überbleibsel dieses Mitwissens. Und wenn ein Mensch darum etwas tut, dann urteilt er automatisch dann auch über sich selbst und über sein Tun. Das heißt, ihm ist die Fähigkeit gegeben, Mitwissen zu haben, mitzuwissen, mit Gott über sein eigenes Handeln zu reflektieren. Das bedeutet, wenn du etwas Schlechtes tust, dann urteilt dein Gewissen über dich und es verurteilt dich. Es spricht dich schuldig. Zum Beispiel, wenn du jemanden angelogen hast. Oder wenn du jemanden betrogen hast. Oder jemanden in irgendeiner anderen Weise irgendwie schlecht behandelt hast. Dann nagt da plötzlich etwas an deiner Seele. Du hast, wir sagen, Gewissensbisse. Ein schlechtes Gewissen plagt dich und quält dich, vielleicht kannst du nachts nicht einschlafen. Du bist beschämt, du fühlst dich wie ein Verurteilter vor Gericht. Das ist das Mitwissen über deine eigene Schuld. Du bist Zeuge über das eigene Verbrechen, das du getätigt hast. Und das kennst du ja aus eigener Erfahrung. Ich muss dir das eigentlich nicht groß erklären. Du kennst dieses Nagen an deiner Seele, diese Gewissensbisse. Weil der Apostel Petrus sagt dir, du sollst ein gutes Gewissen haben. Eines, das dich nicht als Übeltäter verdammt und verurteilt. Aber wie kann man denn überhaupt als Mensch, wenn man ein schuldiger Mensch ist, wie kann man überhaupt zu so einem guten Gewissen kommen? Nun, die Heilige Schrift lehrt dich, es gibt nur einen einzigen Weg. Nämlich durch Christus. Durch den, der gestorben ist für Schuld. Durch den Erlöser von der Sündenschuld, Christus, den Gekreuzigten. Christus allein vermag dir ein gutes Gewissen zu bringen. Aber weißt du, Christus tut zwei Dinge in deinem Leben, die zusammengehören. Wir könnten sagen, das eine ist wie eine Pflanze, die er aufwachsen lässt in deinem Leben. Und das andere ist wie ein Zaun darum, um diese Pflanze zu beschützen. Das eine ist die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Freispruch von all deinen Sünden. Er gibt dir Frieden, dass du keine Angst mehr vor Verdammnis haben musst, dass dein Gewissen nun ruhig wird. Petrus beschreibt das im selben Kapitel hier, in Kapitel 3. Schaut mal Vers 21 mit mir. Da heißt es, das ist ein Vorbild, Taufe, die jetzt euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe, heißt es hier, ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist der Weg, wie du zu einem guten Gewissen kommst. Du verstehst, du bist schuldig, dein Gewissen klagt dich an, gestärkt durch die Heilige Schrift wirst du überführt, dass du erkennst, du bist schuldig, du schämst dich dafür, du merkst, du kannst selbst nichts tun, um irgendwie ein gutes Gewissen zu erlangen. Nein, du hörst von Jesus Christus, von dem, der gestorben ist und der auferstanden ist, um für Schuld zu bezahlen, um Schuld zu sühnen. Du kommst und lässt dich taufen, denn die Taufe, sagt Petrus, ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, dass du kommst zu Gott, dem Vater, und sagst, vergib mir meine Schuld. Ich möchte reingewaschen werden. So wie das Wasser hier diese Abwaschung symbolisiert, so bitte ich dich wegen dem Werk, wegen der Auferstehung Jesu Christi, wegen dem, was er vollbracht hat, dass du mir alle meine Schuld vergibst. In der Taufe bittest du Gott um ein gutes Gewissen. Und in den Glauben, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist, erhältst du dann in der Taufe durch die Bitte an Gott, durch den Glauben an Jesus, ein reines Gewissen. Ein gutes Gewissen. Gott spricht dir zu, alle deine Sünden sind dir vergeben. Freispruch, Rechtfertigung allein durch den Glauben an Jesus. Er gibt dir dann Frieden in deinem Herzen, dass du keine Angst mehr vor der Verdammnis hast. Nur der kann wirklich ein gutes Gewissen haben, der Vergebung durch Jesus Christus hat. Hast du das? Bist du schon zu Gott gekommen und hast ihn um ein gutes Gewissen gebeten? Auf Grundlage von dem, was Jesus Christus getan hat, hast du dieses gute Gewissen. Nun, das ist das eine, was Jesus Christus in uns tut. Das ist die Grundlage. Aber er tut noch etwas anderes, um dann diese Gewissheit, dass wir durch Christus Vergebung haben, dass er es beschützt und dass wir es nicht anzweifeln, sondern dass wir wirklich glauben, dass Gott das in unserem Leben getan hat. Und das ist das, worüber er hier spricht in der zweiten Hälfte von Vers 16. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden. Er spricht hier davon, dass die, die ein gutes Gewissen haben, auch einen guten Wandel in Christus führen müssen. Wenn du mit Christus eins geworden bist, im Glauben, in innigster Verbundenheit mit ihm lebst, dann wirkt er in dir auch, dass du einen guten Lebenswandel, eine gute Lebensführung in ihm hast. Und das ist nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern das ist ein Wandel, sagt Petrus, in Christus. In ihm, durch das neue Leben in ihm, das Leben, wo du ein reines Gewissen hast, in Christus, schaffst du es nun auch, durch seine Gnade, durch sein Wirken, einen guten Wandel zu haben. Allein in Christus. Und deswegen sagte ich euch, dass Christus zwei Dinge tut. Er vergibt nicht nur deine Schuld, sondern er verändert nun auch dein Leben und verbessert es, sodass du nun einen guten Lebenswandel in Christus führst. Das heißt, wir haben beides, Rechtfertigung allein durch den Glauben und die Heiligung allein in Jesus Christus. Und wenn eines von diesen beiden Dingen fehlt, dann kannst du kein gutes Gewissen haben. Also wenn jemand sagt, schau mal, was für ein gutes Leben ich führe. Ich bin heilig, ich habe darum ein gutes Gewissen. Aber diese Person glaubt gar nicht an Jesus und wurde gar nicht auf seinen Namen getauft und hat gar nicht ihm diese Bitte gestellt, dass er doch ein gutes Gewissen hat. Dann kann diese Person kein gutes Gewissen haben. Sie betrügt sich selbst, denn sie hat keine Vergebung von ihren Sünden. Sie kann kein reines Gewissen haben. Aber da ist vielleicht ein anderer, der sagt, ja, ich habe Jesus gebeten und ich habe Gott gebeten in der Taufe und ich glaube an Jesus, dass ich Vergebung habe, aber diese Person lebt ohne Gewissensbisse in Sünde. Offenkundig lebt sie kein gutes Leben, sondern sie lebt wie ein Gottloser. Dann stimmt etwas mit dieser Person nicht. Sie kann kein gutes Gewissen haben, denn Christus tut in uns beide Dinge. Er reinigt unser Gewissen von all unserer Schuld durch das Werk, das er getan hat. Und durch diesen Glauben, den wir an ihn haben, sind wir gerechtfertigt und können ein gutes Gewissen haben. Aber dieses gute Gewissen wird angegriffen, wenn wir in Sünde leben. Unsere Gemeinschaft mit Christus wird betrübt und wir stellen das in Zweifel. Und darum baut der Herr Jesus Christus noch einen Schutzwall darum, dass dieser Glaube, dieser rechtfertigende Glaube nicht angegriffen wird. Nämlich bewirkt er auch noch in uns ein heiliges Leben, einen guten Lebenswandel in Christus. So dass wir ein gutes Gewissen haben können und dieses gute Gewissen nicht angegriffen wird. Du brauchst beides. Lass mich dir kurz ein Zeugnis geben aus meinem eigenen Leben. Die meisten von euch wissen, dass ich ein sehr schlechtes Leben geführt habe. Ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen und ich brauchte von Gott beides, dass ich das Evangelium verstehe, dass ich zu ihm bete und getauft werde und er mir ein reines Gewissen schenkt durch das Werk, das Jesus Christus vollbracht hat. Aber er musste mich auch verändern, denn ich hatte ja nicht gleich automatisch ein reines Gewissen vor den Menschen. Was meine ich damit? Zum Beispiel lebte ich in ständiger Angst vor der Polizei. Immer wenn es geklopft oder geklingelt hatte, bekam ich Herzrasen, weil ich damit rechnen musste, dass wieder die Polizei vor meiner Tür steht mit einem Durchsuchungsbefehl. Mehrfach habe ich das erlebt. Ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, weil ich viele sehr böse Dinge getan habe. Oder ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich vielen Menschen Böses angetan hatte und darum hatte ich viele Feinde. Und egal, wo ich hingegangen bin, ich musste ständig mit der Befürchtung leben, dass mir irgendwo jemand auflauert und mich angreifen will. Oder ich hatte ein schlechtes Gewissen in der Schule, weil wenn irgendetwas rauskommt wieder von den Dingen, die ich getan habe, dann werde ich von der Schule geschmissen. Eine Sache hätte nur noch gefehlt. Das heißt, ich war ständig erfüllt mit einem schlechten Gewissen. Und nun finde ich Christus und die Vergebung meiner Sünden. Dann hätte ich ja jetzt zu mir sagen können, gut, jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe das alles geklärt mit Gott. Ich habe ein reines Gewissen. Aber nein, das ist das eine, was Gott tut. Aber dann greift er noch tiefer ein, in der Hinsicht, dass du nun auch lernst, ein gutes Gewissen vor den Menschen zu haben. Das kann nur entstehen, wenn du dann auch einen guten Lebenswandel in Christus führst. Das bedeutet, ich musste mein Leben verändern. Allein in Christus. Ich musste lernen, mich zu entschuldigen bei denen, denen ich Unrecht getan habe. Mich zu versöhnen, Dinge wieder gut zu machen, anders zu leben. Und darum bin ich dem Herrn so dankbar und so froh für die Lehre des guten Gewissens. Denn man hat ein gutes Gewissen, weil Christus einen vergeben hat. Und man hat ein gutes Gewissen, weil ich nicht mehr länger Angst haben muss vor der Polizei. Ich fürchte mich nicht mehr vor der Polizei, weil ich nicht mehr kriminell bin. Ich habe auch keine Angst mehr, irgendwelchen Menschen zu begegnen, weil ich weiß, ich habe niemand von euch irgendetwas Böses angetan. Wer sollte mich angreifen wollen? Was für ein Segen, ein gutes Gewissen zu haben. Ein reines Gewissen zu haben. Und versteht mich nicht falsch, das bedeutet nicht, dass man als Christ nichts falsch macht und nichts sündigt. Natürlich hast du als Christ weiterhin ein tiefes Bewusstsein für deine Schuld vor Gott, aber du hast diese beiden Dinge. Du hast Vergebung deiner Schuld und darum ein reines Gewissen und du darfst sehen, wie der Herr dich verändert, sodass du nicht länger als Übeltäter lebst, sondern lernst, ein gutes Leben zu führen und nicht ein Leben in Bosheit. Und das nennt die Bibel Heiligung. Beides. Die Vergebung deiner Sünden und ein guter Wandel in Jesus Christus. Und beides gehört zusammen. Wenn ihr mal im Hebräerbrief schaut, in Hebräerbrief Kapitel 10, da werden diese beiden Dinge dann in Kapitel 10 und Kapitel 13 genannt. Da heißt es in Hebräer Kapitel 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten, also zu Gott, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, wie wurde unser böses Gewissen gereinigt, indem wir besprengt sind an unserem Herzen? Natürlich mit dem Blut Jesu Christi, mit der reinigenden Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das eine, das ist die Rechtfertigung, allein durch den Glauben, allein durch das, was Jesus an uns getan hat. Aber dann ist dasselbe auch wahr, in Hebräer Kapitel 13, Vers 18, schaut mal. Da heißt es, betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben. Warum? Da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Hast du das gehört? Das gute Gewissen in Jesus Christus wird dadurch bewirkt, dass er uns sowohl unsere Sünden vergibt, als auch uns so verändert, dass wir hinfort nicht mehr in Sünde leben wollen, sondern einen guten Lebenswandel innen führen. Und der Petrus, der sagt dir, dass du so ein gutes Gewissen haben sollst, dass kein Mensch zu Recht von dir sagen könnte, du wärst ein Übeltäter, du hättest Unrecht getan, du sollst ein gutes Gewissen haben. Und wir haben zahlreiche Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Menschen dieses gute Gewissen hatten. Wir hören von Paulus in 1. Thessalonicher 2, er sagt zu der Gemeinde, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Das ist keine Selbstgerechtigkeit, das ist kein Hochmut, das ist nicht arrogant, sondern er kann das von aufrichtigem Herzen sagen, dass er ihnen kein Unrecht angetan hat. Es ist nicht möglich aus eigener Kraft, es ist nicht die Lehre der Vollkommenheit. Verwechsel das nicht mit der Lehre der Perfektion, dass ein Christ irgendwie einfach ohne Sünde leben könnte. Das ist völliger Unsinn. Aber ein Christ ist jemand, der es erlebt hat, dass Christus in ihm wohnt, der ihn nicht nur vergibt, sondern der ihn auch dazu befähigt, ein Leben zu führen, das nicht das Leben eines Übeltäters ist. Paulus wurde angeklagt, er sitzt vor Gericht und dann heißt es in Apostelgeschichte 24, Vers 16, hör mal, da sagt er, darum übe ich mich auch alle Zeit, ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Ein Gewissen ohne Anstoß vor Gott und den Menschen. Kannst du das auch von dir sagen, dass du dich darin übst, alle Zeit ein gutes Gewissen zu haben? Ein gutes Gewissen, das keinen Anstoß gibt vor Gott und den Menschen? Hast du ein gutes Gewissen heute Morgen? Allein wegen Christus, weil du die Vergebung deiner Sünden hast und weil Christus in dir wohnt und du jetzt ein Leben führst, das anders ist, das allein auf Christus basiert, das nicht deine eigene Gerechtigkeit aufrichtet, sondern Christus, der in dir bewirkt, dass du hinfort nicht mehr als ein Übeltäter lebst. Welch ein Segen. Welch ein Segen, wirklich ein gutes Gewissen zu haben, nicht mehr nachts dich irgendwie hin und her wälzen zu müssen, sondern zu wissen, ich habe Vergebung und Veränderung durch Christus. Aber warum spricht Petrus das hier eigentlich an? Warum sagt er, ist es so wichtig, ein gutes Gewissen zu haben? Das führt mich zu meinem zweiten Punkt, warum du ein gutes Gewissen haben solltest. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleugnen, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Sicherlich gibt es mehrere Gründe, warum man ein gutes Gewissen haben sollte, aber Petrus nennt hier einen bestimmten. Es gibt Menschen, die, obwohl du ein gutes Gewissen hast und einen guten Lebenswandel in Christus führst, gerade das verleugnen. Sie sprechen dir diesen guten Lebenswandel ab. Sie tun so, als seist du ein Übeltäter. Sie reden Übles über dich. Sie sind gegen dich, obwohl du eifrig Gutes tust. Und da ist es wichtig, sagte der Apostel Petrus, dass du darauf achtest, dass du ein gutes Gewissen hast. Dass du niemandem Unrecht getan hast. Dass du von dir weißt, du hast diese Dinge nicht getan, die sie dir vorwerfen. Wir sehen das zum Beispiel in den Psalmen. Ganz oft sagt David, ich bin unschuldig, Herr. Richte mich nach meiner Gerechtigkeit. Man kann sich fragen, ist er selbstgerecht? Nein, darum geht es gar nicht. Er hat ein reines Gewissen in Bezug auf die Leute, die schlecht über ihn reden und Übles über ihn sprechen. Wir sehen das in Psalm Kapitel 7. Da wurde er beschuldigt und er sagt dann in Psalm 7 zu dem Herrn, Herr, mein Gott, wenn ich solches getan habe, also wenn das stimmt, was sie über mich lästern, wenn Unrecht an meinen Händen ist und wenn ich Böses vergolten hätte denen, die mit mir Frieden halten und wenn ich geplündert hätte die mich ohne Ursache bedrängen, ja, so verfolgen mich die Feinde meiner Seele und dann erreichen sie mich und dann treten sie mein Leben zu Boden nieder und strecken meine Ehre hin in den Staub. Dann sei es so, dann sollen sie kommen und mich angreifen, wenn ich wirklich getan hätte, was sie mir vorwerfen. Herr, richte mich nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist. Denn David weiß natürlich, dass er ein Sünder ist. Er weiß, dass er vor Gott nicht unschuldig ist, aber er weiß auch, dass er ein reines Gewissen haben kann, dass er eben diese Dinge, die ihm vorgeworfen werden, nicht getan hat. Er hat es nicht getan, er wird zu Unrecht verfolgt und darum bittet er Gott, dass er ihn doch nach seiner Gerechtigkeit richten möge, weil er ein gutes Gewissen hat. Es mag sein, dass obwohl du einen guten Lebenswandel in Christus führst, du dennoch verleumdet wirst. Es wird nicht anerkannt, es wird dir abgesprochen, es wird gesagt, du bist ein Übeltäter. Und gerade hier ist es wichtig, dass du aber einen guten Lebenswandel führst und so ein gutes Gewissen haben kannst. Nämlich, was sagt Petrus? Damit sie beschämt werden. Damit sie beschämt werden, die so solches über euch sprechen. Das heißt, sie sollen beschämt werden, wenn sie mit ihren Aussagen gelogen haben über euch. Denn es wird offenbart werden. Vielleicht schon hier auf Erden wird offenbart werden, dass ihr Reden kein Hand und Fuß hat, sondern sie zu Schanden werden müssen vor den Menschen, weil sie gelogen haben, weil sie falsch Zeugnis über dich abgegeben haben. Aber ganz sicher werden sie beschämt werden am jüngsten Tag, wenn offenbart werden wird, dass sie Lügner waren. Und ihr hattet ein gutes Gewissen, ihr habt einen guten Lebenswandel geführt und eure Gegner müssen am Ende in die ewige Schande gehen, weil sie falsch Zeugnis abgegeben haben über ihren Nächsten. Für 30 Jahre lang war Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, einer der bekanntesten Menschen im damaligen britischen Weltreich, das ziemlich riesig war. Er führte tatsächlich das Leben eines Prominenten und Journalisten und mit ihren Zeitungen und Kritiker hatten ein Ziel, Spurgeon zu zerfleischen. Spurgeon sagte einmal Folgendes: Kaum ein Tag rollt über meinem Kopf, an dem ich nicht die schändlichsten Beschimpfungen, die fürchterlichsten Verleumdungen, sowohl privat als auch in der öffentlichen Presse gegen mich vorgebracht werden. Alle Hebel sind in Bewegung gesetzt, Gottes Diener zum Schweigen zu bringen. Jede Lüge, die ein Mensch erfinden kann, wird gegen mich geschleudert. Zitat Ende. Seine Feinde haben irgendwas gesucht, um ihn zu diskreditieren. Und sie prüften alles, seine Finanzen, sein Privatleben, sein Familienleben. Reporter folgten ihm, wohin er auch ging. Sie suchten irgendetwas, um ihn anzuklagen. Am Ende mussten sie beschämt werden, denn sie konnten Spurgeons Ansehen nicht wirklich mit einem Skandal besudeln. Heute noch wird er in Ehren gehalten. Sicher hatte er seine Schwächen und er hatte auch viel Versagen, aber da war nichts, womit man ihn wirklich diskreditieren konnte. Kein Skandal, weil er alle Zeit ein gutes Gewissen hatte und sich darum bemühte. Er sagte einmal, schreibe mein Leben für alle sichtbar auf dem Himmel auf, dass alle sehen mögen, denn ich habe nichts zu verbergen. Wie Paulus sagt, dieser heimlichen, schändlichen Dinge, derer Dinge haben wir schon längst abgeschworen. Wir haben nichts mehr damit zu tun. Unser Leben kannst du gerne an den Himmel anschreiben, für alle sichtbar zu sehen. Und wisst ihr was? Spurgeon war ein normaler Mensch, so wie du und ich. Das heißt, du siehst, es ist möglich, ohne Stolz, demütig vor dem Herrn, ein reines Gewissen zu bewahren, indem du einen guten Lebenswandel in Christus führst, in inniger Gemeinschaft mit ihm. Verstehst du, was dir der Apostel Petrus sagt? Er sagt dir, dein Leben soll unangreifbar sein. Die Leute sollen nichts haben, wo sie zu Recht über dich lästern könnten, wo sie zu Recht über dich sagen könnten, du bist ein Übeltäter. Nein, sie sollen sich schämen und sie sollen zu Schanden werden, wenn sie so falsch über dich geurteilt haben. Aber weißt du, wenn du auf der Arbeit wirklich faul bist, und wenn du dich wirklich daneben benimmst, dann reden sie zu Recht schlecht über dich. Wenn deine Nachbarn hören, wie du deine Frau anschreist, dann reden sie zu Recht schlecht über dich. Wenn du dich schämst, dass jemand vielleicht den Suchverlauf oder den Internetverlauf, welche Internetseiten du besucht hast, sehen könnte, dann ist es vielleicht zu Recht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ja, es ist zu Recht, dass du dich schämst und dass du zu Schanden wirst. Und nicht die Menschen, die schlecht über dich reden. Sag mir, wirst du beschämt, weil sie Recht haben mit diesen Dingen, die sie über dich sagen? Oder werden sie beschämt, weil du ein reines Gewissen hast? Und du weißt, dass du einen guten Lebenswandel durch die Gnade des Herrn, es ist allein sein Verdienst und nicht dein eigener, sondern dass du weißt, dass Christus in dir ein anderes Leben zutage bringt. Ein gutes Leben. Eins, das nicht zu Schanden werden muss. Lebe so, dass du ein reines Gewissen hast, dass alle, die über dich lästern, beschämt werden müssen, weil ihre Anklagen falsch sind. Denn du musst wissen, Menschen schauen auf dich, sie beobachten dich und darum stelle sicher, dass niemand gerechterweise dich als Übeltäter bezeichnen könnte. Sag mir, ist das so? Hat dein Leben diese Wirkung, dass andere beschämt werden, die schlecht über dich reden, oder musst du beschämt werden? Petrus möchte dich ermutigen. Dich ermutigen, dass es tatsächlich möglich ist, ein reines Gewissen zu haben, durch die Vergebung von Jesus Christus und durch die Veränderung von Jesus Christus. dass selbst wenn alle dich anfeinden, wie Paulus das erlebt hat, wenn du 1000 Leute hast, die auftreten im Gericht gegen dich, und du kannst sitzen wie Paulus und kannst sagen, ich diene meinem Gott mit reinem Gewissen. All das, was hier behauptet wird über mich, ist nicht wahr und mein Gott weiß es. Lebst du so? Lebst du so, dass du ein reines Gewissen bewahrst? Ist das in deinem Leben tatsächlich so? Nun dann drittens und letztens, wenn das so ist in deinem Leben, dann drittens, dann, wenn du leidest mit einem guten Gewissen, dann darfst du wissen, du leidest wohl. Es ist ein gutes Leiden, das du dort auf dich nimmst. Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes ist, will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. So zunächst erinnert uns Petrus daran, dass es Gottes Wille ist, der es verordnet hat. Denn wenn Gottes Wille es will, sagt er hier. Das heißt, Gott entscheidet, wer, wann und wie leidet und wofür. Es ist alles von Gott bestimmt. Er hat es verordnet, es ist sein Wille. Und wenn Gott es will, dass du für Gutes tun leidest, dann ist das besser, als wenn du leidest für Böses tun. Denn wer für Böses tun leidet, der leidet zu Recht und der muss sich schämen. Aber wenn du für Gutes tun leidest, dann ist das eine Ehre und eine Gnade und du musst dich nicht dafür schämen. Denk daran, was der Apostel Petrus in Kapitel 2 gesagt hat. Kapitel 2, Vers 20. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und das ist Gnade, dazu seid ihr berufen. Es ist Gnade bei Gott. Es ist Ehre von Gott. Petrus betont es immer wieder, dass es eine Freude ist, dass es eine Ehre ist, wenn man leiden darf für Gutes tun und für den Namen des Herrn. Paulus geht sogar so weit in Philippa Kapitel 1, dass er sagt, euch ist im Blick auf Christus nicht nur geschenkt worden, an ihn zu glauben. Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Er sagt, es ist ein Geschenk, es ist eine Ehre. Und Petrus weiß, wovon er spricht. Er wurde einmal festgenommen und er wurde ausgepeitscht und war dann vor dem Hohen Rat der Juden. Und dann wurde er nach Hause geschickt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 5, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, und zwar mit voller Freude, weil sie worden sind, für den Namen des Herrn Schmach zu tragen. Er geht voller Freude aus diesem Gerichtsprozess heraus, weil er weiß, es ist eine Ehre. Es ist eine Gnade, für das Gute tun, leiden zu dürfen. Und so sagt auch John Bunyan, der Baptist, der die Pilgerreise geschrieben hat, dem viele böse Vorwürfe gemacht wurden und der ins Gefängnis gekommen ist. Hört einmal, was er sagt. Er zitiert diese Worte, die wir hier gerade studiert haben, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Und er sagt Folgendes, hör mal. Ich habe ein gutes Gewissen. Denn während Sie wider mich als Übeltäter reden, werden Sie zu Schanden werden, welche meinen guten Wandel in Christus verleugnen. Was soll ich denen denn sagen, die mich auf diese Weise angespien haben? Soll ich ihnen drohen? Soll ich sie rügen? Oder soll ich ihnen vielleicht schmeicheln? Soll ich sie bitten, ihre Zungen zu zügeln? Nein. Und machten diese Dinge ihnen sogar zurufen? Berichtet sie nur, denn sie mehren meine Ehre. Daher binde ich mir diese Verleumdungen wie ein Schmuck um den Hals, denn es gehört zu meinem christlichen Bekenntnis, erniedrigt und gelästert und geschmäht und verachtet zu werden. Und da diese Dinge nichts anderes sind, wie mein Gott und mein Gewissen mir Zeugnis geben, freue ich mich der Schmähungen um Christi willen. Zitat Ende. Also John Bunyan ist sich gewiss, er hat ein reines Gewissen und es ist für ihn lautere Ehre und Freude. Es ist keine Schande, sondern es ist Schmuck, es ist Zierde für ihn, dass er so angegriffen wird, obwohl er ein reines Gewissen hat und an Christus einen guten Lebenswandel führt. Sag mir, kannst du das auch? Vielleicht wirst du sogar in deiner Familie angegriffen für deinen Glauben. Manche Menschen behandeln dich unrecht und ziehen deinen Namen in den Dreck, weil du gläubig bist und weil du versuchst, ein heiliges Leben zu führen und ein reines Gewissen zu bewahren. Sag mir, schämst du dich? Oder freust du dich? Weil du weißt, es ist eine Ehre und eine Freude, wenn Gottes Wille es so will, dass du für das Gutes, für Gutes tun leidest. Glückselig seid ihr, hat Petrus uns gesagt. Nun, lasst mich abschließen, indem ich noch einmal frage, ob du heute Morgen ein gutes Gewissen hast. Wenn nicht, dann such Vergebung bei diesem Herrn Jesus Christus. Glaube an ihn und lass dich taufen. Und vielleicht wurde auch dein gutes Gewissen betrübt als Christ, weil du keinen guten Lebenswandel führst, weil du zugelassen hast, dass du so manche Sünde getan hast. Dann komm doch und tue Buße und lass dir heute Morgen nur neu zusprechen, dass Christus dir deine Sünden vergibt. Und dann komm aber auch und bitte ihn um Kraft, dass du in ihm, allein durch diese lebendige Verbundenheit zu ihm, aus seiner Kraft einen guten Lebenswandel führst. Lass fahren deine Sünde. Und wenn dein guter Lebenswandel betrübt wurde und befleckt wurde, dann komm, tu Buße, bring ihn das heute im Gebet und bitte ihn, dass er dich stärkt, nicht nur ein reines Gewissen zu haben, weil er dir vergibt, sondern auch, weil er dich verändert und sein Werk in deinem Leben hat. Auf dass du nicht zu Schanden werden musst, sondern alle beschämt werden müssen, die gegen dich reden. So, komm heute zu Christus und such bei ihm Frieden und Vergebung und Stärkung. Der, der für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist und der in uns wohnt und uns verändert. Und so lasst mich schließen mit den Segensworten aus 1. Petrus, die wir finden in Kapitel 5. Da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen und stärken und kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.